Reisen Sie jetzt mit uns nach Andalusien. Und wenn Sie denken, ach ja, da kenne ich schon vieles, dann behaupte ich, das Folgende vielleicht noch nicht. Denn unsere Reise geht ganz in den Norden von Andalusien, in die Provinz Jaén. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Das Mittelmeer ist weit entfernt. Stattdessen schaut man über schier endlos grüne Wogen von Olivenbäumen. In der Ferne die Sierra Morena. Olivenöl ist hier das große Thema. Und es gibt auch eine interessante Geschichte, denn Ende des 18. Jahrhunderts kamen deutsche Siedler genau in diese Region. Aber dazu später mehr.
We have more than 66 million olive trees, so we are responsible of the more than the 20% world production. Okay?
Wir haben hier mehr als 66 Millionen Olivenbäume und wir tragen mehr als 20% zur Weltproduktion von Olivenöl bei. Wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, zum Beispiel mit Italien, dann produziert das ganze Land nicht so viel wie wir in der Region Jaén. Hier wurde schon vor 3000 Jahren Olivenöl produziert. Damals wurde es noch nicht zum Kochen genutzt, aber zum Beispiel zum Einlegen von Fleisch, um es zu konservieren, oder man nutzte es als Antiseptikum für Wunden.
In the use for preservation. Or if they had one lesion in the skin, they clean it, they put a little bit of olive oil and they use it as an antiseptic.
Das erzählt Pilar Gutierrez Rodriguez. Sie arbeitet für Picualia. Das ist der Name einer modernen Ölmühle, die in der Nähe der Stadt Bailén liegt, dicht an der Autobahn A4, die die städtischen Zentren Südspaniens, Cádiz, Sevilla und Córdoba mit Madrid verbindet. Der Name Picualia entstand in Anlehnung an Picual. Das ist die Olivensorte, die in der Provinz Jaén am meisten verbreitet ist und die hier verarbeitet wird. Die Ölmühle engagiert sich zudem im Olivenöltourismus. Besucher und Besucherinnen sollen mehr über das native Olivenöl extra erfahren. Es gibt Verkostungen und auch ein Restaurant. Und heute führt Pilar eine Gruppe Interessierter durch die Fabrik.
Here we have 1000 farmers that harvest their trees because it's their own trees and they bring us the fruit.
Wir haben hier 1000 Bauern in unserer Genossenschaft, die von ihren eigenen Bäumen ernten und uns die Früchte bringen. Es gibt nur eine Erntezeit im Jahr, von Oktober bis Februar. In diesem Zeitraum sind die Oliven sehr unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die glauben, dass die grünen Oliven eine Sorte sind und die schwarzen eine andere. Aber das stimmt nicht. Es ist die gleiche Frucht wie eine Banane, die erst grün ist, dann gelb und dann dunkel. Im Oktober nehmen wir die grünen Oliven. In dieser Zeit haben sie die beste Qualität und das größte Aroma. Dann brauchen wir etwa 12 Kilogramm Früchte für einen Liter Öl. Im November bringen die Früchte etwas mehr Olivenöl, aber die Intensität des Aromas lässt etwas nach. Im Dezember dann können wir die größten Mengen herstellen, in 1 bis 5 Liter Kanistern.
Aromas and intensity. And on December we have the fruit mature, so we can collect it from the familiar one, from 5 to 1 Liter.
Und das ist auch die Menge, in der die Einheimischen ihr Öl kaufen. Denn das wird hier für alles verwendet und steht auch schon gleich morgens auf dem Frühstückstisch. In der Erntezeit, erzählt Pilar, kommt es vor allem darauf an, dass die Oliven schnell zur Mühle kommen.
They put one blanket around the tree. If they had a
Die Bauern legen Planen unter die Bäume. Wenn es große Betriebe sind, dann haben sie Maschinen, die die Bäume schütteln. Oder die Bauern schlagen mit langen Stöcken auf den Baum und die Früchte fallen nach unten. Die Oliven werden eingesammelt und so schnell wie möglich mit Lastern oder Autos hierher gebracht. Das richtet sich danach, wie groß das Anbaugebiet ist. Manche sind sehr groß, andere, so wie zum Beispiel mein Vater, haben nur 70 Bäume. Das ist eher ein Hobby.
Die Annahme der Oliven gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Ölmühle. Denn nach der Klassifizierung richtet sich am Ende die Qualität des Olivenöls.
Woher kommen die Früchte? Wie wurden sie angebaut, biologisch oder traditionell? Und wurden die Oliven vom Baum geerntet oder haben sie schon auf dem Boden gelegen?
Die Oliven kommen je nach Qualität auf verschiedene Förderbänder, werden dann von Blättern, Steinen und Staub gereinigt und werden über Sortiertrichter zur Mühle transportiert. In einer blitzblanken großen Halle mit Hightech-Geräten werden die Früchte durch verschiedene Zerkleinerungssiebe in eine homogene Masse verwandelt. Sie besteht aus den geschnittenen Kernen, dem Olivensaft und dem in den Früchten enthaltenen Wasser. In einem weiteren Extraktionsprozess werden diese drei Teile voneinander getrennt. Der reine Olivensaft wird gefiltert, erneut klassifiziert und schließlich in großen Edelstahltanks gelagert. Das geschieht in einer Halle, die hier Kathedrale genannt wird.
We have here 64 deposits, 64 pillars of this cathedral.
Wir haben hier 64 Behälter, wie 64 Säulen in einer Kathedrale. In den Tanks können wir bis zu 5.200.000 Kilogramm Öl lagern. Dafür müssen wir gute Bedingungen schaffen, um das Öl aufzubewahren. Wichtig ist es vor allem, das Öl vor Licht zu schützen. Auch auf die richtige Temperatur kommt es an. Sie muss bei 18 Grad liegen und dann müssen wir den Sauerstoff fernhalten, der den Abbauprozess des Olivensaftes beschleunigen kann. Dazu befüllen wir die Behälter nur zu 92% mit Öl und in die restlichen 8% füllen wir Stickstoff. Der kommt nicht mit dem Öl in Berührung und soll dafür sorgen, dass Sauerstoff entfernt wird.
We put nitrogen. This nitrogen is gonna actuate like a cork on a wine bottle, avoiding the entry of the oxygen.
Diese Lagerung, die nie länger als ein Jahr dauert, ist notwendig, weil das produzierte Öl nur bei Bestellung und Bedarf in Flaschen gefüllt wird.
We have extra virgin, virgin and lampant.
Wir unterscheiden extra virgin, virgin und Lampantöl. Das ist das, was früher in die Öllampen kam und sich nicht zum Verzehr eignet, weil es noch raffiniert werden muss. Das native Olivenöl ist ohne chemische Verfahren aus den Früchten hergestellt und wird ausschließlich durch mechanische oder physikalische Verfahren gewonnen. Die Frucht wird geerntet, zentrifugiert, fertig. Für das Virgin Extra gilt das auch, aber dieses zeichnet sich noch durch seine besondere Qualität aus. Das richtet sich normalerweise nach der Ölsäure. Das ist eine Komponente des Olivenöls, die das Öl mehr oder weniger verträglich macht.
One component of the olive oil that makes for our body more digestive or less digestive.
Und dann dürfen wir auch probieren. Das Olivenöl wird in ein kleines bauchiges blaues Gläschen gefüllt.
And we're gonna warm it a little bit.
In der Handfläche drehen wir das Glas ein wenig hin und her, um es anzuwärmen.
So we're gonna smell it. Let's locate it here.
Dann halten wir es auf Höhe der Brust und riechen.
Now here.
Dann etwas höher ans Kinn und schließlich unter die Nase. Es riecht würzig, vielleicht ein bisschen wie frisch gemähtes Gras.
We're gonna put a small quantity in our mouth.
Wir nehmen einen kleinen Schluck in unseren Mund und verteilen es so, dass es jede Stelle im Mund erreicht.
Es schmeckt sehr würzig, ein bisschen pfeffrig vielleicht.
It is tomato, artichoke, flowers.
Die Fachleute schmecken aus so einem Schluck noch viel mehr heraus. Tomate, Artischocke, Blume oder auch Apfel, Mandel oder Kräuter. Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich das alles bei unserer Probe geschmeckt habe. Aber in jedem Fall kann ich sagen, dass es köstlich war. Besonders das Öl aus der frühen Erntezeit, das grün wie Gras ist und einen sehr intensiven Geschmack hat.
We are gonna see the fruity, the bitter and spicy.
Wir können schmecken, wie fruchtig, bitter oder würzig das Öl schmeckt. Das hängt von den Polyphenolen ab. Die Polyphenole sind eine Komponente des Olivenöls. Sie machen es besonders gesund. Umso mehr Polyphenole, umso besser ist es. Im Öl gibt es verschiedene phenolische Verbindungen, die das Öl je nach Anteil eher würzig oder bitter machen. Das perfekte Olivenöl ist bitter, würzig und fruchtig in einem ausgewogenen Verhältnis.
It's one olive oil that is bitter, spicy and fruity, but everything on one line. Okay?
Die beste Qualität hier im Betrieb Pecualia ist das grüne Olivenöl vom Oktober, das schon viele Preise gewonnen hat und bis nach Saudi-Arabien und China exportiert wird. Aber nicht jede Erntesaison verläuft so erfolgreich.
This tree is a great survivor for high temperature and low temperature. But it needs lots of water just to give us one big fruit. with olive oil inside.
Die Bäume sind widerstandsfähig. Sie können auch mal hohe und niedrige Temperaturen ertragen, aber sie brauchen viel Wasser, um viele Früchte zu tragen, die viel Öl bringen. In guten Jahren haben wir hier 20 Millionen Kilogramm Oliven verarbeitet und 4,5 Millionen Olivenöl produziert. Das war der Durchschnitt für unsere Firma. In den Jahren 2022/23 gab es statt 20 Millionen Kilogramm nur 6 Millionen und entsprechend weniger Öl, weil es nicht geregnet hat. In diesem Jahr hat es mehr geregnet und die Ernte war wieder besser. Aber das war der Grund, warum die Preise für Olivenöl in den letzten 2 Jahren so stark angestiegen sind. Und nun geht es wieder nach unten.
That the reason why the price of the olive oil was increasing these 2 years and now is decreasing.
Das Problem bleibt. Der Klimawandel verändert die Landwirtschaft. Das betont auch Emilio Artero Vázquez, der kurz bei der Ölverkostung vorbeischaut. Er ist Direktor und Leiter der Abteilung Produktion, Qualität und Lebensmittelsicherheit bei Picoalia und arbeitet seit über 20 Jahren in der Olivenbranche.
Cambio climático, evidentemente.
Der Klimawandel beeinflusst den Baum, der beeinflusst die Olive und die Olive wiederum beeinflusst das Öl. Das Öl ist darum ein wahres Spiegelbild der Olive und die Olive ist ein wahres Spiegelbild des Klimas. Natürlich muss sich auch der ländliche Raum an den Klimawandel anpassen. Wie das geht? Nun, mit verbesserten Plantagen, sowohl was die Sorten angeht, als auch die Bepflanzung selber. Damit der Klimawandel die Ernte nicht so stark beeinträchtigt, modernisieren wir die Felder und pflanzen Bäume, die automatisch geerntet werden können. Um die Erntezeit zu verkürzen, bauen wir so an, dass die Früchte von einer Maschine geerntet werden können und nicht mehr per Hand, denn sonst dauert die Ernte sehr lange. Sie zieht sich dann über 4 bis 5 Monate hin und wir müssen mit sehr heißen Temperaturen beginnen und mit sehr kalten Temperaturen enden.
Das ist nur eine Maßnahme. An der Universität in Córdoba beschäftigen sich Forscher schon länger damit, welche Olivensorten Dürre und Hitze besser vertragen und dem Klimawandel trotzen können. Die Olivenbauern hoffen, aber ihre Zukunft bleibt offen. Jedes Jahr reisen viele deutsche Touristen nach Spanien, um dort einen komfortablen Urlaub zu verbringen. Auch vor rund 250 Jahren waren es tausende Deutsche, die sich aufmachten, um unter der Sonne Andalusiens das Paradies zu finden. Es war ein Kolonisationsprojekt des modernen, aufgeklärten Königs Karl III. Von Spanien. Das Ziel war es, unwirtliche Regionen in Südspanien zu erschließen, um dort Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, mit gleichberechtigten Bauern, mit Schulen und besserer Versorgung. Es sollte ein Vorzeigeprojekt der Aufklärung werden. Missernten, Hungersnöte und andere Katastrophen trugen im 18. Jahrhundert dazu bei, dass sich viele Menschen entschlossen, die Heimat zu verlassen und in einem ferneren Ort auf bessere Lebensbedingungen zu hoffen. Gute Voraussetzungen für die Idee des spanischen Königs. Nur, wie sollte man die Auswanderungswilligen nach Spanien lenken? Diese Aufgabe übernahm Johann Caspar von Thürregel, ein bayerischer Abenteurer, mal Gerichtsschreiber, mal Soldat oder Spion, der den König von seinen Fähigkeiten überzeugen konnte. Im Jahr 1767 warb er unter anderem in Süddeutschland mit einer Flugschrift für Auswanderung in das ferne spanische Paradies. Die erste Einwanderungswelle fand noch im selben Jahr statt. In La Carolina kann man viel über die Geschichte der deutschen Siedler erfahren. Das kleine Städtchen liegt im Norden der endlosen Olivenbaumplantagen am Fuße der Sierra Morena und war einst der Hauptort der sogenannten neuen Siedlungen. Das Museum der Stadt bietet einen Überblick über die lokale Geschichte und große Teile sind auch dem Siedlungsprojekt gewidmet. Pedro Ramos Miguel ist der Museumsdirektor und stolz auf die Sammlung der Dokumente aus dieser Zeit.
Hier sehen Sie die vollständige Liste der Siedler, die hier ankamen. Man sieht, welche Schiffe es waren, welche Kapitäne, das Datum ihrer Ankunft und mehr. Die Zahl der ankommenden Siedler betrug 7.687 und 366 von ihnen wurden abgelehnt. Sie kamen krank hier an und durften die neuen Städte nicht betreten. Sie wurden dann ihrem Schicksal überlassen.
Und für die, die nach der mühsamen Anreise bleiben durften, stellte sich vieles anders dar als erhofft.
Von Spanien versprachen sie sich eine großartige Reise in ein Land mit guten Ernten, mit Orangen und Obstbäumen. Es hieß, hier sei der Hafen des Glücks oder der Garten der reichen Schätze. Und als sie dann hierher kamen, dann sahen sie einen Eichenwald und Felsen. Sie hatten große Probleme, sich an das Klima, die Sprache, die Arbeit und die Bräuche zu gewöhnen. Natürlich war es so, dass den Siedlern ein Stück Land zur Verfügung gestellt wurde, etwa 7 bis 8 Hektar, mit einem Haus, Werkzeuge, Vieh und einer Subvention für die ersten Jahre, damit sie etwas aufbauen können. Sie mussten keine Steuern zahlen und wurden vom Militärdienst befreit. Das Konzept war, dass alle Grundstücke gleich groß waren und dass alle Häuser genau gleich waren. Es gab für alle dieselben Bedingungen. Kein Siedler hatte mehr als ein anderer. Sie wurden bezahlt und verpflegt. Und welche andere Kolonisierung bot so viel?
¿Qué otra colonización ofrecía tanto?
An Modellen kann man hier im Museum sehen, wie die Siedlungen gleichmäßig in Parzellen aufgeteilt einst geplant waren. Aber im versprochenen Paradies war es nicht nur schwer, mit Klima und Sprache klarzukommen. Die Herausforderung war erst einmal, irgendwo unterzukommen.
Das Problem war nicht, dass die Häuser in schlechtem Zustand waren, sie waren einfach noch nicht gebaut. Als die erste Flut der Siedler hier ankam, mussten sie in Zelten und Hütten Zuflucht finden. Und sie hatten es dort anfangs wirklich schwer.
Die Häuser mussten gebaut und der steinige Boden erst einmal urbar gemacht werden. Enttäuscht und von Krankheiten geplagt, wollten viele am liebsten gleich wieder abreisen.
Es gab viele Leute, die in Madrid oder vor dem Gericht in Sevilla ihr Glück suchen wollten, aber es wurden rigide Maßnahmen ergriffen, um sie an der Abreise zu hindern. Ein Gesetz wurde erlassen, das sehr harte Strafen für Siedler umfasste, die weg wollten. Sie mussten auf einer Galeere arbeiten, kamen ins Gefängnis oder sie mussten zur Armee.
Das Museum befindet sich neben dem ehemaligen Palast des Superintendenten und der Pfarrkirche eines Karmeliterklosters, das sich ursprünglich einmal hier befand. Im Jahr 1767 beendete Pablo de Olavide die Ruhe des Klosters, löste es auf und ließ sich hier als Superintendent der neuen Städte der Sierra Morena und Andalusiens nieder. Zu Ehren des Königs Karl III. Erhielt der Ort den Namen La Carolina und wurde die Hauptstadt der mehr als 40 neuen Siedlungen. Die Stadt ist ein typisches Beispiel für diese Zeit. Auf dem Reißbrett geplant, hatten die Dörfer alle dieselbe Struktur mit weiten Perspektiven und Achsen, gespickt mit kreisförmigen, rechteckigen und vieleckigen Plätzen. Im Norden der Sichtachse liegt der Palast des Superintendenten. Nach Süden läuft sie auf den Weg zu, der in der damaligen Zeit zu den Parzellen der Bewohner führte. Ein Bummel durch die Stadt führt vorbei an den Zolltürmen, einst am Nord- und Haupteingang der Stadt errichtet. Vorbei am ehemaligen Gefängnis und an zwei kleinen viereckigen Türmen zum Gedenken an die Gründung von La Carolina und der neuen Städte. Sie dokumentieren die Arbeit der ersten Siedler bei ihrer Ankunft. Pedro Ramos Miguel erklärt die verschiedenen Reliefs.
Ganz oben sehen wir den Gründerkönig Karl III. Mit seinem Wappen. Darunter die Szenen, die präzise die Arbeit dokumentieren, die die Siedler leisten mussten. Ihre Enttäuschung, als sie hierher kamen und die Berge sahen, wie sie das Land roden und beim Bauen helfen mussten. Die Linien dokumentieren die Landzuteilung, die einzelnen Parzellen, das Grundstück für einen Siedler, für eine Familie und das für eine andere. Und hier sehen wir den Fortschritt, den sie machten. Man sieht, wie der Hausbau voranschreitet, wie eine Steineiche gefällt wird, um Ackerland zu gewinnen.
Sonst ist nicht viel geblieben von den deutschen Vorfahren. Die deutsche Sprache in den Dörfern verschwand nach und nur einige Traditionen haben sich gehalten. Zum Beispiel das Bemalen von Ostereiern, ein Brauch, der im Rest Spaniens völlig unüblich ist. Ein beliebtes Gebäck in La Carolina heißt Alemanes, eine Blätterteigrolle mit Sahne gefüllt und mit Puderzucker bestreut. Im Ort Carboneros spielt eine Theatergruppe zu besonderen Anlässen die Ankunft der Siedler nach und manchmal tauchen auch noch ein paar deutsche Namen auf. Kobler, Neff, Witzner, Schmitz, Meier. Einen Bewohner mit deutschen Wurzeln treffe ich dann sogar noch in einem Schreibwarenladen in La Carolina. Hinter seinem Verkaufstresen steht freundlich lächelnd Francisco González Teclemeyer. Seine Vorfahren stammen von den deutschen Einwanderern ab, aber allzu viel weiß er nicht darüber.
Seit ich geboren bin, hat mein Großvater immer gesagt, dass wir Nachkommen der Siedler sind. Aber viel mehr habe ich über die frühere Geschichte nicht erfahren. Man sagte, wir kämen aus Sachsen oder Bayern. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Aber dass er einen für Spanien sehr ungewöhnlichen Nachnamen hat, das hat ihm eigentlich immer gefallen.
Para mí ha sido un orgullo siempre. De hecho, en clase, en la escuela, los colegas siempre, en vez de llamarte por tu nombre, te llaman por Tecle.
Ich war schon immer stolz darauf. In der Schule, in meiner Klasse, haben mich alle nie bei meinem eigentlichen Vornamen genannt, sondern immer Tecle oder Teclemeyer. Das war immer etwas Besonderes. Auch die Lehrer haben mich nur Teclemeyer genannt und nicht Francisco, was mein eigentlicher Name war. Jetzt sind viele Nachnamen schon verloren gegangen. Es gab viele, aber sie verschwinden. Sie gehen mit meiner Generation. Mein Sohn zum Beispiel hat ihn schon nicht mehr. Wenn man auf den Friedhof geht, sieht man noch viele deutsche Nachnamen. Es gibt zwar noch einige Familien, die die Namen der Siedler pflegen, aber viele sind verloren gegangen.
Cuando va al cementerio, ve mucho apellido alemanes. Pero que ya no están en el pueblo. Siempre quedan algunas familias que lo mantienen, pero se han perdido mucho. Y eso siguen vigentes, pero ya no hemos mezclado mucho y se han perdido muchos apellidos.
Seit über 30 Jahren führt Francisco González Teclemeyer seinen kleinen Laden und seit einigen Jahren ist noch ein neuer Bereich dazugekommen.
La pandemia.
Die Pandemie brachte uns auf die Idee. In dieser Zeit traf sich die Familie oft, um Brettspiele zu spielen und zu puzzeln, denn wir konnten ja nicht rausgehen. Und danach begannen wir unser Geschäft mit Puzzlespielen, das nach und nach immer größer wurde.
Und dann führte mich zu seinem Lager gleich um die Ecke. Früher war das mal seine Garage. Jetzt stapeln sich in hohen Regalen die Kartons.
Wir haben 11.600 verschiedene Puzzlemodelle mit verschiedenen Motiven aus Deutschland, Polen, der Türkei oder Japan. Wir haben eine große Auswahl. Wir arbeiten auch mit der Firma Ravensburg in Deutschland zusammen, die uns die Puzzles zuschickt.
Aus einem der Regale zieht er ein deutsches Spiel heraus. Es ist das klassische Memory. Aus einer Idee, entstanden in der Zeit der Pandemie, ist einer der größten Puzzle-Versandshops Europas geworden, erzählt Francisco, nicht ohne Stolz und mit leuchtenden Augen.
Ich weiß nicht, ob es an meinen Genen liegt, aber es geht mir gut. Ich bin mit meinem Geschäft zufrieden und habe Freude an meinen Kunden. Deshalb habe ich im Moment noch nicht vor, in Rente zu gehen. Das hätte ich dieses Jahr machen können, denn im Januar bin ich 65 geworden und arbeite seit meinem 15. Lebensjahr.
Jaén ist eine noch nicht so bekannte Provinz im Norden Andalusiens, die noch mehr zu bieten hat als Olivenöl und eine Vergangenheit mit deutschen Siedlern. In der Provinz liegt auch das größte Naturschutzgebiet Spaniens und eines der größten in Europa mit Felsen, Schluchten, Wasserfällen und der Quelle des Guadalquivir, des größten Flusses Andalusiens. Oder das hübsche Dorf Baños de la Encina. Zwischen Olivenhainen auf einem Hügel liegend mit kleinen verwinkelten Gassen und der mächtigen Burg mit den 15 Türmen, die man schon von Weitem sehen kann. Und lohnend ist auch ein Besuch in den beiden Weltkulturerbestädten Baeza und Ubeda, die nur 8 Kilometer voneinander entfernt liegen, mit ihren beeindruckenden hochherrschaftlichen Renaissance-Gebäuden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.